Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute geht es los mit einer Frage von Günther. Ich zitiere: Wenn ich ein Brot in einer Kastenform backe, kann man dann auch den Backstein benutzen oder ist das nicht so sinnvoll? Ja, Günther, das kannst du auf jeden Fall und solltest du sogar auch tun, weil das Ergebnis ein bisschen besser wird. Es ist völlig egal, ob du in einer Kastenform backst oder ein freigeschobenes Brot. Die Funktion des Backsteins ist immer dieselbe, denn er bringt sehr schnell sehr viel Hitze und zwar konstant an den Teigling und auch an die Kastenform. Die Kastenform braucht es unter Umständen sogar noch dringender als das freigeschobene Brot, weil ja da die Kastenform noch kalt auf den Stein kommt und eh die Hitze durch die Form an den Teig gewandert ist, dauert es etwas länger, als wenn der Teigling direkt auf dem Backstein liegt. Und deshalb empfehle ich immer sehr, auch Kastenformen auf einem vorgeheizten Backstein zu backen. Im Übrigen gilt das auch für den Dampf. Selbst wenn man jetzt die Kastenform mit Deckel versieht, ist der Dampf relevant, denn er überträgt auch Wärme. Denn das, was wir ja machen, ist, Wasser verdampfen zu lassen. Und die Energie, die das Wasser aufnimmt, um zu Dampf zu werden, gibt der Dampf, wenn er sich auf der Kastenform bzw. auf dem freigeschobenen Brot absetzt, wieder ab. Und auch da ist es egal, ob es ein freigeschobenes Brot ist oder eine Kastenform. Wenn der Dampf kondensiert, entsteht Kondensationswärme. Die nimmt der Teigling oder beim Kastenbrot eben die Kastenform auf und gibt sie dann weiter an das Innere der Kastenform, also an den Teig. Ohne Dampf wird also der Ofentrieb sehr viel langsamer ablaufen im Kasten als mit Dampf. Das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip wie auch beim Backstein. Also wenn ich die Kastenform in den heißen Ofen, aber ohne Backstein stecke, wird der Ofentrieb langsamer ablaufen und eine andere Krummstruktur entstehen, vielleicht auch ein anderes Volumen, als wenn ich das gleich auf den heißen Backstein stelle. Die zweite Frage kommt von René. Ein relativ langer Text, ich lese erstmal vor. Er schreibt: Derzeit habe ich einen Roggensauerteig, den ich mit Champagner-Roggenvollkornmehl einmal in der Woche im Verhältnis 1:10 auffrische und bei 20 Grad ca. 12 bis 15 Stunden bei Raumtemperatur reifen lasse. Der Trieb vom Sauerteig ist genial und damit bin ich auch sehr zufrieden. Allerdings fehlt mir die Säure und der intensive Geschmack bei meinen Broten. Was würdest du als erstes ändern, um damit Brote zu vermeiden, die zu mild werden? Mein Ansatz war, die Stückgare im Kühlschrank deutlich zu verlängern, ca. 36 bis 48 Stunden, damit sich mehr Säure entwickelt, was auch ganz gut klappt. Gibt es hier andere Ansätze, die etwas flexibler sind? Welche Sauerteigart oder Sauerteigführung empfiehlst du, wenn man besonders intensive, säurekräftige Brote bevorzugt? In Klammern steht dann noch bei ihm bei Weizenmischbroten von Typ 1050 bis Vollkorn mit geringem Roggenanteil. So, jetzt müssen wir einfach durchatmen und uns überlegen, was hier gewollt ist. Ich glaube, René will einfach, dass sein Brot saurer wird. Er frischt sein Sauerteig 1:10 auf, also auf 50 Gramm Mehl kommen 5 Gramm Anstellgut, lässt es dann quasi über Nacht, ein bisschen länger als eine Nacht bei Raumtemperatur stehen. Das ist soweit alles in Ordnung. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich möchte das milder haben, dann hätte ich gesagt, naja, dann lass es mal nicht bei 20 Grad, sondern vielleicht eher bei 28 Grad stehen und dafür kürzer. Aber hier wollen wir genau das Gegenteil. Wir wollen ja ein saureres Brot haben, einen saureren Sauerteig. Und da lässt sich eigentlich vor allem empfehlen, dass man die Versäuerung nach oben schraubt. Also mal ins Rezept guckt, wie viel Roggenmehl ist denn da im Sauerteig verarbeitet und das nach oben schraubt. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt 30% Roggenmehl im Sauerteig verarbeitet, dann könnte man zum Beispiel mal dazu hingehen, 40% oder sogar 50% vom Roggenmehl oder vom Gesamtmehl besser gesagt in den Sauerteig zu packen und ja, dann natürlich die anteiligen Zutaten im Sauerteig auch nach oben zu schrauben. Also die Mengenverhältnisse müssen immer gleich bleiben, aber ich kann die Gesamtmenge Sauerteig quasi erhöhen. Nun ist es ja hier in dem Fall kein Roggenbrot, sondern ein Weizenmischbrot. Da muss man dann auch überlegen, irgendwann ist der Roggenanteil ja dann weg, dann nehmen wir mal Weizenmischbrot 80-20, ne, da haben wir 20% Roggenanteil, den kann ich komplett versäuern, also dann hätte ich 20% Versäuerung, sagt man dazu. Aber das reicht nicht aus, offensichtlich, um hier eine ausreichende Säure zu entwickeln. Dann kann ich sagen, gut, dann mache ich vielleicht noch einen Weizensauerteig dazu als zweiten Sauerteig oder ich mache eine Art Sauerteig-Cuvée, Sauerteigmischung. Also nehme zum Beispiel noch 10 oder 20% Weizenmehl mit in den Roggensauerteig hinein, erhöhe natürlich die Wassermenge und die Anstellgutmenge anteilig und habe dadurch einen höheren Sauerteiganteil, dadurch mehr Säure im Hauptteig. Was ich auch machen kann, ist, dass ich den Sauerteig selbst, also die Sauerteigführung, anpasse und entweder kälter reifen lasse oder weniger Wasser nehme in den Sauerteig. Also die meisten Roggensauerteige sind ja 1:1 geführt, also ein Teil Mehl, ein Teil Wasser. Und jetzt kann ich sagen, gut, dann nehme ich vielleicht nur 0,8 Teile Wasser. Also auf 100 Gramm Mehl 80 Gramm Wasser oder vielleicht sogar nur 70 Gramm Wasser. Wenn ich weniger Wasser habe, entsteht im Verhältnis gesehen weniger Milchsäure zur Essigsäure. Das macht den Sauerteig saurer. Wenn ich ihn kälter führe, ist es das gleiche Spiel. Da entsteht auch weniger Milchsäure im Verhältnis zur Essigsäure und der Sauerteig wird saurer, also mein gesamtes Brot auch. Wir haben jetzt also mehrere Stellschrauben gehabt. Das eine ist, ich erhöhe den Sauerteiganteil. Wenn der Roggenanteil dafür nicht ausreicht, dann nehme ich noch Weizenanteil dazu oder ich setze einen separaten Weizensauerteig an, das geht auch. Ich kann den Sauerteig kälter reifen lassen, ich kann ihn aber auch fester reifen lassen mit weniger Wasser. Das sind eigentlich die Punkte, wo ich sagen würde, das macht es sauer. Es gibt noch einen kleinen Trick, eine Abkürzung. Man könnte auch in den Brotteig oder auch in den Sauerteig, wenn man es noch sauer haben möchte, ein bisschen Fructose, also Fruchtzucker geben. Entweder etwas charmant in Form von Orangensaft oder Zitronensaft. Oder man gibt dann wirklich Fructose als kristallines Pulver dazu und kriegt so eine deutlich stärkere Essigsäurebildung hin im Sauerteig und im Brotteig, im Hauptteig und dadurch auch einen etwas intensiveren säuerlichen Geschmack. Ja, jetzt haben wir mehrere Optionen aufgemacht. Ich denke, irgendwas ist dabei für dich, René. Bin gespannt, was du berichten wirst. Als nächstes gibt es ein ganzes Fragenpaket von Dirk. Wir fangen mit seiner ersten Frage an. Er fragt, warum gibt es eigentlich kein 550er oder 630er Roggenmehl? Ich beginne die Antwort mal mit einer anderen Aussage, und zwar, was es gibt für Roggenmehl. Die niedrigste Type in Deutschland jedenfalls ist die Type 610. Das ist keine klassische DIN-Type mehr, sondern die gibt es nur noch in einzelnen Gegenden, insbesondere in Bayern, und wird vor allem für bestimmte Krapfengebäcke verwendet, also Dinge, die frittiert werden. Und die haben oft einen höheren Roggenanteil, als man glaubt, den man auch nicht sieht, weil das Roggenmehl so hell ist, schneeweiß ist, wie das 610er Roggenmehl. Die nächste gängigere Type in Deutschland ist die Type 997, also 997. Dann folgt die Type 1150, also 1150. Dann gibt es noch Type 1370 und dann kommt Vollkornmehl, das keine Type hat, aber so um die 1800, also 1800er Type. Liegt aber mit entsprechend großen Schwankungen. Deshalb gibt es keine reguläre Typennummer dafür. Die Frage, warum es bestimmte Typenzahlen nicht gibt, die habe ich mir auch schon mal gestellt. Kommt man zwangsläufig drauf, ne? Weil bei jeder Getreideart plötzlich andere Typennummern auftauchen. Und ich habe lange recherchiert, lange nachgefragt und es konnte niemand beantworten. Auch aus dem Müllerhandwerk nicht. Selbst beim Bayerischen Müllerbund und beim Deutschen Müllerbund gibt es da keine Antwort drauf, warum bestimmte Getreidearten bestimmte Typenzahlen bekommen haben. Das hat man irgendwann mal festgelegt. Ich glaube, die letzte relevante Notiz, die ich irgendwie recherchieren konnte, war aus den 60ern. Da gab es noch mal wieder ein Gesetz dazu, wo das geregelt wurde. Aber da steht nur drin, wie es geregelt ist und nicht, warum es so geregelt wurde. Und die damals mitgearbeitet haben an diesem Gesetz, die sind nicht mehr unter uns. Die können also nicht mehr berichten. Es bleibt also eine offene Frage, wieso es diese konkreten Typenzahlen gibt, ne? Warum es jetzt gerade 997er Roggenmehl gibt und nicht 1000er Roggenmehl und auch nicht 990er Roggenmehl, sondern 997. Das ist eine spannende Frage. Vielleicht hat hier der ein oder andere noch irgendwie einen Hinweis für mich und für alle anderen, dass wir der Sache nochmal auf den Grund gehen können. Ich habe es versucht, eben auch bei den Müllereiverbänden, aber da gibt es auch keinen mehr, der noch irgendeine Idee hat, warum gerade diese Zahlen bei in der einen Getreideart und nicht bei der anderen vorkommen. Frage 2 von Dirk. Dass ein Vorteig ein Brot geschmacklich aufwertet, das steht ja außer Frage, schreibt Dirk. Aber ist er für den Trieb auch so entscheidend, wenn vor allem die Hefemenge unter 1 Gramm liegt? Ich beziehe mich vor allem auf Rezepte in den ersten beiden Brotbackbüchern, also Brotbackbuch Nummer 1 und 2 nehme ich an, und überlege, ob man prinzipiell Mehl und Wasser vom Vorteig zum Hauptteig gleich dazu nehmen könnte und dadurch zeitlich flexibler wäre. Also, Vorteile haben ganz viele Funktionen und eine wichtige Funktion ist natürlich der Geschmack, aber es ist nicht die einzige Funktion, sondern Vorteile haben vor allem auch backtechnologische Wirkungen, die quasi ein Backmittel in Form von Backmalz, das wäre das Natürliche, oder auch von technischen Enzymen oder Emulgatoren teilweise einspart oder nichtig macht. Stimmt natürlich nicht ganz, ne? Die modernen Backmittel, die sind immer besser als jeder Vorteig, was Volumina und bestimmte Krusteneigenschaften angeht, aber davon mal abgesehen. Also ein Vorteig hat backtechnologische Wirkung, weil dort bestimmte Abbauprozesse stattfinden, zum Beispiel Stärke in Zucker gewandelt wird, Eiweiße in Aminosäuren, das würde wieder für den Geschmack sprechen. Die Zuckerstoffe aber eben auch Nahrungsgrundlage sind für die Hefen, die dann auch im Hauptteig noch Arbeit zu leisten haben. Wir bekommen also über Vorteige mehr Volumen, mehr Teigstabilität oder auch mehr Dehnbarkeit im Teig, je nachdem, welchen Vorteig wir verwenden. Also das hat schon mal eine ganz große Relevanz, auch auf die Teigbeschaffenheit des Hauptteiges, welche Art von Vorteig und welchen Vorteiganteil wir verwenden. Wenn wir gar keinen Vorteiganteil verwenden, dann wird der Hauptteig am stabilsten, am elastischsten, kann aber auch bei starken Mehlen den Nachteil haben, dass der Teig dann gar nicht mehr richtig aufgehen kann und ein relativ kompaktes Brot bei rauskommt. Das ist also die backtechnologische Seite. Die andere Seite ist die nach dem Trieb, das war ja die eigentliche Frage von Dirk. Auch ein Vorteig mit geringsten Hefemengen trägt zum Trieb des Hauptteiges bei. Wie stark, das hängt nicht nur von der Hefemenge ab, die im Vorteig steckt, sondern auch von der Art des Vorteiges und von der Reife des Vorteiges. Also generell treiben festere Vorteige den Hauptteig etwas besser und machen ihn auch stabiler als weichere Vorteige, zumal in den weicheren Vorteigen in aller Regel ein bisschen weniger Hefe drin ist als in den festeren Vorteigen, wenn sie in der gleichen Reifezeit reif werden sollen. Ja, also könnt ihr gerne mal probieren, ne? Wenn ihr jetzt einen identischen Teig herstellt, einmal mit Vorteig und ein bisschen Hefe aus dem Hauptteig in dem Vorteig liegt und einen Teig macht, wo kein Vorteig enthalten ist, sondern nur der Hauptteig mit der identischen Hefemenge insgesamt im Rezept, dann wird der Teig mit dem Vorteig schneller aufgehen als der ohne den Vorteig. Wie viel schneller hängt von der konkreten Ausgestaltung der Rezeptur ab, also welche Mehlqualitäten, welche Mehlsorten enthalten sind, wie viel Wasser da drin ist, etc. pp. Aber grundsätzlich wird man einen Geschwindigkeitsunterschied merken und zwar nicht nur deshalb, weil ein paar mehr Hefezellen enthalten sind in der Variante mit Vorteig, denn im Vorteig vermehren sich die Hefezellen auch ein klein bisschen, sondern weil wir im Vorteig schon Enzyme aktiviert haben, mehleigene Enzyme, Enzyme aus den Hefen, die also schon arbeiten und auch schon Stoffwechselprodukte erzeugt haben, die ja, für die Hefen, die im Hauptteig dann noch zum Tragen kommen, oder die Milchsäurebakterien, wenn es ein Sauerteigbrot ist, als Nahrungsgrundlage dienen. Dieses ganze System kommt also viel schneller in Schwung, wenn ein Vorteig im Spiel ist, als wenn kein Vorteig im Spiel ist. Das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Frage Nummer 4 von Dirk. Gibt es die Möglichkeit, durch Veränderungen bestimmter Backeinstellungen bestimmten Brötchen aus deiner Rezeptsammlung eine zartsplittrigere Kruste zu verpassen? Es fällt vor allem nach dem Einfrieren und Wiederaufbacken auf, dass die Kruste relativ fest ist. Ja, hier müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Also das eine sind Rezepte, bei denen die Kruste grundsätzlich nicht so zart splittrig ist, wie man sich das vielleicht bei einem klassischen Weizenbrötchen vorstellt. Das kann man dann über die Rezeptur manipulieren, beziehungsweise über die Art des Backens. Das andere ist, das ist nämlich der Nachsatz von Dirk gewesen, was passiert mit der Kruste, wenn man sie wieder aufbäckt? Also egal, ob eingefroren oder nicht eingefroren, aber wenn man die Brötchen wieder aufbäckt. Das hat man dann selber in der Hand über die Ofeneinstellungen. Ich gehe erstmal auf den ersten Teil ein, dann auf den zweiten. Wenn man jetzt ein Rezept hat, Dirk schreibt hier von den Schlawinern zum Beispiel im Blog, dann gibt es irgendeine Art von Kruste. Meistens ist schon gewollt, dass bei einem Weizenbrötchen die Kruste so dünn und zart splittrig ist. Und wenn man das nicht erreicht, dann kann es durch die Rezeptur verursacht sein. Da ist dann zum Beispiel kein weicher Vorteig drin, der so eine zart splittrige Kruste optimiert. Ist vielleicht auch kein Zucker drin, was auch in diese Richtung gehen würde. Der Fettanteil spielt auch eine Rolle. Ne? Je mehr Fett drin ist, umso dünner und aber auch umso weicher wird die Kruste. Wenn ich also eine besonders knusprige Kruste haben will, dann sollte da möglichst kein oder fast kein Fett drin sein im Teig. Und im Wesentlichen spielt natürlich dann die Rolle, was mache ich denn mit der Kruste, mit der Oberfläche. Wenn ich also eine sehr zart splittrige Kruste haben möchte, dann darf da schon mal kein Mehl auf die Oberfläche. Wenn da Mehl drauf ist, dann trocknet das Mehl die Teighaut aus, es zieht ja Wasser an aus der Teighaut. Und dadurch wird die Kruste insgesamt schon dicker, als wenn ich kein Mehl drauf hätte. Wenn ich dann diese unbemehlte Oberfläche vor dem Backen und nach dem Backen noch mit Wasser absprühe, dann wird die Kruste noch dünner und kann auch viel besser splittern, wenn sie dann erkaltet ist. Und wenn ich dann noch darauf achte, dass ich den Dampf kräftig reingebe am Anfang, aber auch rechtzeitig wieder ablasse, also in den letzten paar Backminuten den Dampf rauslasse, dann wird die Kruste auch splittrig und am Anfang ziemlich hart, aber durch das Auskühlen und durch den Ausgleich der Wasserverhältnisse in Krumen und Kruste dann doch schön dünn und zart splittrig. Die Dauer, die ich den Dampf ablasse vor dem Backende, die entscheidet darüber, wie dick und wie trocken, also wie knusprig die Kruste wird. Wenn ich das sehr lange mache, also etliche Minuten dauerhaft den Dampf ablasse, also einfach die Tür aufmache und eine Gabel reinstecke zum Beispiel, dann wird sie relativ dick und nicht mehr zart splittrig. Wenn ich das so 1-2 Minuten mache vor dem Backende und an das Absprühen vor und nach dem Backen denke, kein Mehl auf der Kruste habe, dann erreiche ich eigentlich so diese optimale Krustenstruktur, die ich mir bei einem klassischen Weizenbrötchen vorstelle. Kommen wir zum Aufbacken. Hier ist das Gleiche. Wenn ich das Brötchen ohne Dampf aufbacke und relativ lang aufbacke, dann trockne ich die Oberfläche aus, also die Kruste, und ich kriege eine relativ dicke, harte Oberfläche. Wenn ich das Brötchen einmal unter den Wasserhahn halte, wenn ich es aufbacken möchte oder kräftig bedampfen kann beim Aufbacken und das Aufbacken auch nur so lange mache, dass die Kruste noch nicht fest geworden ist, wenn ich das Brötchen wieder raushole, dann kriege ich beim Auskühlen diesen ganz leichten Knack drauf. Also ein Kardinalfehler ist eigentlich beim Aufbacken so lange zu warten, bis die Kruste im Ofen sich schon knusprig anfühlt. Sondern das Brötchen muss raus, solange die Kruste noch relativ weich ist im Ofen. Und dann beim Auskühlen trocknet sie ein bisschen ab und wird leicht knusprig. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis dabei. Frage Nummer 5 von Dirk. Und das ist damit auch die letzte Frage in dieser Runde. Von Dirk jedenfalls. Er fragt, warum kommt bei manchen deiner Rezepte, zum Beispiel bei den 3-Stunden-Brötchen, in den Hauptteig neben der Hefe noch Sauerteig dazu? Liegt es am Geschmack, an der Triebkraft und könnte man ihn eventuell auch weglassen? Ja, das ist letzten Endes die Frage nach der Zugabe von altem Anstellgut. Denn frischen Sauerteig gebe ich in aller Regel nicht mehr zu in Hefebackwaren. Und wenn, dann steht der als separater Sauerteig aufgeführt, den man also extra noch ansetzen soll. Hier geht es also offensichtlich um altes Anstellgut. Und das alte Anstellgut hat viele Funktionen. Die wichtigste für mich jedenfalls ist, dass ich das sinnvoll verwerten kann, das übergebliebene Anstellgut. Denn wenn ich einmal die Woche mein Anstellgut auffrische, also aktiviere, am Leben erhalte, dann bleibt immer irgendwo ein Gläschen Anstellgut im Kühlschrank übrig. Und das kann man natürlich auf den Kompost geben. Das hilft den Regenwürmern und den Mikroorganismen im Kompost. Aber man kann es natürlich auch sinnvoller, nämlich für die eigene Ernährung verwerten, indem man in Hefebackwaren immer noch einen Klecks altes Anstellgut zugibt. Und ein Klecks ist irgendwas so zwischen 5% und 10% aufs Gesamtmehl gerechnet. Wenn ich also 500 Gramm Mehl verarbeite, kann ich immer noch so zwischen, 25 und 50 Gramm altes Anstellgut mit reingeben. Muss natürlich aufpassen mit der Teigkonsistenz. Im alten Anstellgut steckt ja eine bestimmte Menge Mehl und Wasser, meistens halb-halb. Und das ziehe ich dann aus dem Originalrezept Hauptteig ab. Oder es steht eben schon drin, wie bei den 3-Stunden-Brötchen, dann gebe ich einfach die Menge rein, die ich da reingeben soll. Also die erste Funktion ist einfach Abfallvermeidung und sinnvolle Verwertung von Resten. Zweite Funktion ist Geschmack. Wenn ich da altes Anstellgut reingebe, dann gebe ich da natürlich ganz viele Aromen mit rein, manchmal mehr oder weniger gut. Auf jeden Fall ist da auch ein bisschen Alkohol mit dabei, was wieder gut für die Aromenentwicklung während des Backens ist. Es sind Säuren dabei. Und ganz viele Abbauprodukte aus dem mikrobiellen Stoffwechsel, die alle irgendwie auf den Geschmack einwirken. Was nicht wirkt, ist die Triebkraft dieses Anstellgutes. Dafür ist es im Verhältnis zur zugesetzten Hefe im Hauptteig erstens zu wenig. Zweitens bleibt durch die Hefe zu wenig Zeit, damit das überhaupt in Gang kommt. Das ist ja relativ inaktiv, ne? Wenn das eine Woche im Kühlschrank lag, dann passiert ja erstmal nicht so viel. Wenn ich keine Hefe reingegeben hätte oder extrem wenig Hefe, dann würde man vielleicht einen kleinen Anteil an Triebkraft noch rauslocken können über die Zeit. Aber in aller Regel spielt das alte Anstellgut, was die Lockerung angeht, überhaupt keine Rolle, sondern hat eher diese geschmackliche Funktion. Und neben dem Geschmack hat es dann auch noch eine Funktion in der Haltbarkeit und Frischhaltung. Wenn ich also den pH-Wert absenke, und das mache ich mit diesem alten Anstellgut im Hauptteig, dann ist das so eine Art integrierter Schimmelschutz und auch durch bestimmte enzymatische Prozesse, die ich dadurch aktiviere, anrege, auch eine Form der Verlängerung der Haltbarkeit. Also wie lange bleibt das Ganze saftig und frisch, und die Frischhaltung ist das natürlich, und die Haltbarkeit ist dann quasi der Schimmelschutz. Also wann fängt das Ganze an zu schimmeln oder eben auch nicht. Das sind die Funktionen dieses alten Anstellgutes, und wenn da steht, ich soll da 20 Gramm Roggenanstellgut reingeben und das ist ein Weizenbrot, dann hat das meistens auch einen Grund, warum das Roggen sein soll. Wenn ich das also ersetzen möchte, dann nehme ich dann lieber halb Roggenmehl und Wasser. Wenn ich anderes Anstellgut habe, ein Weizenanstellgut beispielsweise, dann kann man auch mal das nehmen, aber man muss sich immer gewähr sein, dass ein Roggenmehl ja mehr Wasser binden kann als ein Weizenmehl. Also wird der Teig mit einem Weizenanstellgut statt Roggenanstellgut ein bisschen weicher sein. Wenn ich ein festes Weizenanstellgut reingebe, also der klassische Lievito Madre, dann wird der Teig ein bisschen fester sein, als wenn ich ein weiches Anstellgut reingegeben hätte. Das muss man ein bisschen mit im Hinterkopf behalten und sich bei der Teigkonsistenz dann erinnern, dass man das Anstellgut ausgetauscht hat und vielleicht ein bisschen nachsteuern muss mit Wasser oder eben mit weniger Wasser am Anfang. So, eine Frage schaffen wir auf jeden Fall noch, und zwar von Max. Er fragt, wie gelingt beim Brot eine weiche Kruste? Ich hole mal ein bisschen aus und lese den gesamten Text vor, den er mir geschickt hat. Wenn ich für mich selbst backe, kann die Kruste gar nicht knusprig und rustikal genug sein. Gelegentlich backe ich aber auch für meine Großeltern. Die freuen sich über gutes Sauerteigbrot, allerdings macht ihnen die Kruste mit Mitte 80 doch etwas zu schaffen. Sie behelfen sich dann, indem sie das Brot 1 bis 2 Tage liegen lassen, sodass die Kruste weich, aber eben auch etwas zäh wird. Darum habe ich angefangen zu experimentieren, um ein aromatisches Brot mit dünner oder sogar weicher Kruste hinzubekommen. So hatte ich schon etwas Erfolg mit niedrigerer Backtemperatur bei längerer Backzeit und mit der Zugabe von Joghurt mit hohem Fettgehalt. Hast du noch weitere Tipps und Tricks, um einen leckeren, seniorenfreundlichen Leibbrot aus dem Ofen zu zaubern? Ja, die wesentlichen Dinge hat Max schon genannt, und zwar der Fettgehalt. Der ist ganz wichtig. Also je mehr Fett im Teig ist, umso weicher wird die Kruste. Das ist natürlich dann irgendwann auch ein kalorisches Problem. Aber naja, sagen wir mal so, wenn man zwischen 5% und 8% Fett zugibt, vor allem bei weizenlastigen Broten hilft das sehr, dann wird die Kruste weicher und gar nicht so fest, wie man das kennt von Broten, wo weniger Fett enthalten ist oder gar keins. Dann ist sie auch nicht zäh, sondern ist wirklich sehr gut zu beißen, wird auch so ein bisschen mürbe, ne? Also ist eigentlich hervorragend für weniger starke Kaumuskeln geeignet. Was man auch noch machen kann, ist heißer backen, also das Gegenteil von dem, was Max beschrieben hat, heißer und kürzer, also schneller backen. Dann wird auch die Kruste eher dünn, weil sie nicht so stark austrocknen kann in der kurzen Zeit. Das funktioniert also auch. Und was auch immer hilft, ist mehr Wasser in den Teig zu geben, also den Teig weicher zu machen, dann vielleicht lieber ein Kastenbrot zu backen als ein freigeschobenes Brot, dann hat man auch gleich noch die Weichheit, die sich durch die Kastenform selbst bildet. Da sollte man dann vielleicht auch keine dunkle Kastenform nehmen, sondern eher eine Edelstahlkastenform, denn da bleiben die Seiten allesamt relativ hell und weich, außer die Oberfläche, die wird natürlich dann ein bisschen dunkler, knuspriger. Aber wenn man da noch einen Deckel drauflegt, gibt Kastenformen, Edelstahlkastenformen mit Deckel, dann hat man allseitig eine relativ weiche Kruste und überhaupt kein Problem mehr, was das Beißen angeht. Ja, ansonsten fällt mir nicht viel weiteres ein, also Fettgehalt erhöhen, Teige weicher machen, schneller und heißer backen und eventuell die Kastenform bemühen. Dann hat man eigentlich alle Punkte, die man für eine weiche Kruste haben kann. Zweite Frage von Max, und das ist jetzt definitiv die letzte Frage für diese Runde. Er fragt, eine weitere Frage bezieht sich auf das Bemehlen der Arbeitsfläche und der Gärkörbchen. Bisher habe ich dazu meistens Roggenmehl verwendet, da es weniger Klebereiweiß enthält und somit die Teige weniger anhaften. In Videos von japanischen und US-amerikanischen Bäckern habe ich immer wieder gesehen, dass diese zum Bemehlen Reismehl oder Kartoffelstärke verwenden, die glutenfrei sind und dementsprechend gar nicht kleben. Die ersten Versuche mit Kartoffelstärke waren insofern erfolgreich, als dass sich der Teig wirklich kein bisschen an der Arbeitsfläche oder dem Gärkörbchen angehaftet hat. Aber ich habe Bedenken, dass diese Mehle gerade bei längerer Stückgare Wasser aus dem Teig ziehen oder womöglich den Geschmack beeinflussen. Hast du Erfahrungen oder Tipps zum Bemehlen? Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach auf brotschau.de verweisen, weil da ist kürzlich ein Artikel zum Thema Streumehl erschienen, der sich ziemlich ausführlich mit der Frage beschäftigt. Aber ich versuche es hier mal zusammenzufassen. Also, was ich erstmal zurechtdrücken muss, ist, ob die Frage Klebereiweiß enthalten oder nicht relevant ist. Aus meiner Sicht ist das zweitrangig, denn das, was eher zählt, ist die Wasserbindung, das Wasserbindevermögen. Da spielt natürlich das Klebereiweiß auch eine Rolle, aber das, was viel Wasser binden kann, das sind die Pentosane. Und deshalb nimmt man eher Roggenmehl, wenn es nicht kleben soll oder wenn ein Schluss offen bleiben soll, also mit offenem Schluss gebacken werden soll, dann nimmt man Roggenmehl auf dem Tisch zum Streuen. Und zwar immer dann, wenn die letzte Formung ansteht, also wenn nach dem Formen nichts mehr passiert. Also beim Zwischenformen vor der Zwischengare wird eher kein Roggenmehl genommen, weil das die Oberfläche zu sehr austrocknen würde. Und dann wird er nochmal geformt, dann arbeitet man plötzlich eine trockene Oberfläche in das Brot ein. Das will man nicht. Also Grundregel, für die Zwischenformung nimmt man eher ein helles Mehl, also ein Weizenmehl zum Beispiel. Und für das Endformen dann lieber ein Mehl, was viel Wasser bindet, zum Beispiel Roggenmehl oder Roggenvollkornmehl ist noch besser. Dann klebt es auch nicht. Auch zum Ausstauben der Gärkörbe, ne? Bei einer Übernachtgare ist Roggenvollkornmehl hervorragend geeignet. Reismehl und auch Kartoffelstärke, die binden auch sehr viel Wasser. Deshalb nutzt man sie. Das liegt aber weniger daran, dass sie glutenfrei sind, sondern dass sie einfach in der Lage sind, viel Wasser zu binden. Und auch eine gewisse Körnung haben, das spielt auch noch eine Rolle, ne? Die ein helles Weizenmehl ist glatt in aller Regel, also das ja verbindet sich sehr schnell mit Wasser und fängt dann an zu kleben. Und ein Reismehl und auch die Kartoffelstärke, die haben eine gewisse Körnung und eine gewisse Festigkeit auch, binden also sehr viel langsamer Wasser und binden mehr Wasser. Deshalb kleben sie nicht so gut mit dem Wasser aus dem Teig zusammen. Zumindest dauert es länger. Was man gut machen kann, ist eine Mischung aus Roggenmehl und Reismehl oder Roggenmehl und Kartoffelstärke. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Roggenvollkornmehl in aller Regel reicht. Man kann auch, Stichwort Körnung, auch Hartweizenmehl nehmen. Das hat auch eine gewisse Griffigkeit, um damit den Tisch zu bestreuen. Auch hier würde ich aber eher eine Mischung empfehlen, weil das eben so körnig ist und dann entstehen Lücken auf dem Tisch zwischen Teig und Mehl oder auch im Gärkorb entstehen Lücken. Also da lieber noch ein glattes Mehl, also ein Roggenvollkornmehl zum Beispiel, mit Hartweizenmehl mischen oder eben mit dem Reismehl. Ich finde Reismehl geschmacklich ist auch nicht so prickelnd. Die Kartoffelstärke, die verschwindet ja, sofern man den Laib vor dem Backen mit Wasser absprüht. Dann kriegt man auch einen schönen Glanz. Aber wenn übertrieben wurde mit der Kartoffelstärke auf dem Tisch oder im Gärkorb, dann hat man eben neben dem schönen Glanz auch noch so eine weiße Schlierung auf der Oberfläche der Brote. Das sieht nicht mehr so schön aus. Also kurzum, bei allen Zwischenschritten eher Weizenmehl, bei allen Endschritten, also das letzte Formen, eher Roggenmehl. Dann kann man nichts falsch machen. Immer dann, wenn die Oberfläche unbemehlt sein soll nach dem Backen, nimmt man Weizenmehl. Wenn es im Gärkorb droht anzukleben und man trotzdem eine unbemehlte Oberfläche haben möchte, dann sollte man auf die Kartoffelstärke oder Speisestärke setzen und da aber nur einen ganz, ganz feinen Nebel reinhauchen in den Gärkorb. Also am besten in ein sehr engmaschiges Tuch packen, dann kräftig schütteln und dann kommt so ein ganz feiner Stärkenebel in den Gärkorb oder auf das Bäckerlein für Weizenbrötchen zum Beispiel, die eine glänzende Oberfläche haben sollen, ist das eine gute Wahl. Aber auf keinen Fall sollte man die Stärke sehen im Gärkorb oder auf dem Leinentuch, dann war es zu viel. Ja, so viel dazu. In Kurzform, Langfassung gibt es dann, wie gesagt, auf brotschau.de. Einfach mal reinschauen, da ist dann auch eine Übersichtstabelle für alle Fälle dabei. So viel für heute und wir hören uns in 4 Wochen wieder mit der nächsten Folge Frage sucht Antwort. Alles Gute bis dahin. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.